Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
Es ist ein extrem, ein Job mit extrem beschissenen Arbeitszeiten, man muss es einfach so sagen. Ich weiß nicht, ob es eine Gewerkschaft für Astrofotografen gibt. Bernd Pröschold ist allerdings einer, ein Astrofotograf, der sich nicht beschwert. Bernd ist professionell unterwegs, auch Buchautor. Seine Arbeitszeiten nachts, sein Arbeitsort irgendwo draußen in der Einsamkeit. Mal in unfassbarer Kälte, mal mit wilden, gefährlichen Tieren um sich rum. Auf der Jagd nach schönen Fotos vom Himmel. Er hat uns hier besucht, er hatte auch Bilder dabei und erzählt uns jetzt, bevor es hinaus in die weite Welt geht, erstmal, wo man in Deutschland noch schön Sterne gucken und fotografieren kann.
Es gibt in Deutschland tatsächlich einige Orte, wo man sehr schön die Milchstraße und den Sternenhimmel beobachten kann, vor allen Dingen in den Sommermonaten. Sehr schön sind einige entlegenere Mittelgebirge, zum Beispiel die Rhön oder das Weserbergland oder der Bayerische Wald. Und die allerbesten Locations, die noch einen Ticken besser sind, die sind in den Alpen und in der Nordsee.
Okay, wenn ich da jetzt in den Alpen bin, wo gucke ich dann am besten? Muss ich dann irgendwie auf den Berg rauf wahrscheinlich, dass nichts drunter ist?
Ja, also je höher man raufklettert, desto mehr Atmosphäre lässt man unter sich und desto mehr Sterne sind sichtbar. Ist allerdings nicht ganz so einfach, weil wir auch in den Alpen einige größere Städte haben, die Lichtverschmutzung produzieren und die Sterne quasi ausknipsen. Und eine der besten Orte der Alpen ist die Winkelmoosalm bei Reit im Winkel. Die wurde nämlich erst kürzlich zum Sternenpark erklärt. Das heißt, dort haben sich die ortsansässigen Hotels dazu entschieden, überflüssige Beleuchtung abzuschalten, sodass man dort besonders gut die Sterne beobachten kann.
So dieses Top-Ziel, wenn man irgendwie an den Himmel guckt und ein bisschen mehr sehen will, als einfach nur die ersten drei Sterne, die man so kennt, oder den Nordstern, ist ja irgendwie die Milchstraße. Wenn man dann noch besser ist, sieht man den Milchstraßenschimmer mit dabei. Kann man das so sagen? Oder?
Ja, im Prinzip, je besser die Himmelsqualität, desto weiter reicht die Milchstraße zum Horizont. Mhm. Also hier von Köln aus ist zum Beispiel die Eifel relativ nahe. Allerdings wird man dort die Milchstraße nicht bis zum Horizont sehen, weil sie dort im Lichtsmog der umliegenden Städte verschwindet. Wenn man jetzt in einer richtigen Top-Location ist, zum Beispiel auf den Kanarischen Inseln, da geht die Milchstraße bis zum Horizont. Und wenn es dunkel genug ist, dann sieht man noch ganz andere Lichtphänomene, die wir heutzutage gar nicht mehr kennen. Zum Beispiel das Zodiakallicht. Das ist ein Licht, was durch Staubteilchen im Sonnensystem verursacht wird. Und das läuft auch einmal quer, genau wie die Milchstraße um den Himmel, ist bloß nochmal wesentlich lichtschwächer als die Milchstraße.
Wenn du da jetzt rumreist und die Sterne guckst, dann sind das ja von Natur aus fiese Zeiten, zu denen du da wach sein musst. Also was ist so die beste Uhrzeit, um Sterne zu gucken?
Ja, so gibt es tatsächlich über die Nacht hinweg gewisse Unterschiede. Einmal durch den Lichtsmog, der nimmt im Laufe der Nacht ab, weil immer mehr Straßenlaternen und so weiter ausgeschaltet werden. Deshalb ist die zweite Nachthälfte zu bevorzugen. Es gibt aber noch einen anderen Effekt, das Airglow bzw. Nachthimmelsleuchten. Das wird verursacht durch physikalische Prozesse in der Hochatmosphäre. Und auch das ist nach Sonnenuntergang häufig relativ intensiv, sodass tatsächlich die zweite Nachthälfte noch ein bisschen besser ist als die erste. Allerdings bewegen wir uns hier schon in Feinheiten. Auch in der ersten Nachthälfte kann man an einer dunklen Location fantastischen Sternenhimmel sehen.
Aber wie hältst du dich dann wach, vor allem in der zweiten Nachthälfte?
Ja, manchmal gelingt es mir ja gar nicht, mich wach zu halten und ich schlafe einfach ein. Ich bin ja Fotograf.
Ist schon mal passiert,
oder? Ja, ich bin ja Fotograf und habe meine Kamera laufen und ist natürlich wichtig, dass ich dann wieder wach bin, wenn ich die Einstellungen ändern muss. Aber in der Regel bleibe ich einfach wach, alleine schon, weil es draußen so kalt ist, dass man gar nicht in Ruhe schlafen kann. Das heißt, am anderen Morgen ist man dann ganz schön gerädert.
Das heißt, Ultralangzeitbelichtung, irgendwie, was du da machst, einmal auf den Knopf drücken und dann am besten nicht atmen.
Ja, also meine Spezialität sind tatsächlich Zeitraffer. Das heißt, ich fotografiere mit weitwinkelobjektiven Landschaften und mache alle 10, 20 Sekunden ein Foto, was dann auch 10, 20 Sekunden lang belichtet ist. Und das über die ganze Nacht. Und das setze ich dann am Computer zu einem Film zusammen, wo man dann sieht, wie sich die Sterne über die Landschaft bewegen.
Was ist das Coole? Was fasziniert dich daran?
Ja, also es geht schon bei meiner Arbeit irgendwie um eine Form von Kunst oder Ästhetik, also quasi die Schönheit des Nachthimmels über irdischen Landschaften festzuhalten und dabei auch wirklich irdische Landschaften mit dem Sternenhimmel zu kombinieren.
Das heißt?
Ja, das heißt Nachtlandschaftspanoramen zu erzeugen, wenn wir jetzt über Fotografie sprechen, oder eben Zeitrafferaufnahmen, wenn es um Bewegtbilder geht.
Wo wir in Deutschland hin müssen, das wissen wir jetzt. Ich habe ihn aber noch gefragt, was er mir denn in Europa empfehlen kann. Also ein Ort mit guter Sicht und im Idealfall natürlich auch gutem Wetter.
Ich glaube, ich würde dich definitiv nach Skandinavien schicken, weil dort, das ist jetzt meine persönliche Vorliebe, einfach absolut faszinierende Landschaften sind. Also ich bin zugegebenermaßen auch so ein bisschen ein Naturfreak und suche Landschaften, die sehr entlegen sind, wo man nicht von Touristenhorden überschwemmt wird. Und ja, gerade in Mittelskandinavien gibt es viele Gegenden, die vom Tourismus überhaupt noch nicht entdeckt worden sind, wo man wirklich kilometerweit durch Wälder und Seen wandert, ohne Menschen zu treffen. Und dadurch, dass es dort so entlegen ist, gibt es dort natürlich auch sehr wenige künstliche Lichtquellen und nachts einen fantastischen Sternenhimmel. Und wenn man weit genug nach Norden reist, dann kommt ein weiteres fantastisches Phänomen dazu, nämlich die Polarlichter, die man schon ab Mittelskandinavien am Nordhorizont sehen kann. Und wenn man dann nach Nordskandinavien reist, dann sind sie am ganzen Himmel zu sehen.
Wie muss ich mir so eine Reise von dir vorstellen? Also wanderst du sehr viel, hast einen riesen Rucksack auf mit deinem ganzen Equipment da drin?
Ja, also als Astrofotograf hat man tatsächlich jede Menge Equipment dabei. Und das bedeutet erstmal, dass ich relativ viel mit dem Auto unterwegs bin, um dieses Equipment zu transportieren. Mhm. Und das bedeutet auch, dass ich mir schon vorher Standorte aussuche, die nicht ganz so weit von der nächsten Straße entfernt sind. Das heißt, ich mache da nicht irgendwelche tagelangen Wanderungen durchs Fjell, sondern ich komme nachmittags an einem Parkplatz an und wandern dann vielleicht 1-2 Stunden lang den nächsten Berg hoch und bereite dort meine Aufnahmen vor.
Aber dann in der Nacht. Also du gehst wahrscheinlich irgendwie diese 1-2 Stunden in der Abenddämmerung und dann bist du da oben alleine.
Ja, idealerweise gehe ich schon tagsüber los, weil es ist jetzt so eine Spezialität meiner Zeitraffer, dass die nicht erst nachts anfangen, sondern bereits bei Sonnenuntergang beginnen. Und dann die Abenddämmerung zeigen, wo tatsächlich die schönsten Lichtstimmungen entstehen. Und dann den Nachtverlauf und am anderen Morgen auch wieder die Morgendämmerung und den Sonnenaufgang. Das heißt, das sind dann im Idealfall so Großprojekte, die knapp einen ganzen Tag laufen.
Ist das nicht gruselig manchmal? Also du bist allein irgendwo auf einer Bergspitze und dann ist es dunkel.
Ja, es kommt so ein bisschen drauf an, wo man genau ist. Also wenn wir jetzt in Norwegen auf dem Berg sind und es ist windstill, das sprich die äußeren Bedingungen sind relativ angenehm, dann ist es alles andere als gruselig. Das ist einfach nur fantastisch, weil man weiß, man ist alleine. Man ist sicher, weil niemand sucht, kein Krimineller sucht irgendwo auf dem Berg Gipfel nach irgendwelchen Opfern. Das ist, also ich fühle mich da absolut sicher. Etwas anders sieht es aus, wenn ich jetzt in Deutschland unterwegs bin und vielleicht eine Straße in der Nähe ist, dann fühlt man sich nicht immer so ganz wohl, aber da ist bislang Gott sei Dank auch noch nichts passiert.
Wie findest du deine Spots? Google Maps?
Ja, also eines meiner liebsten Recherchetools ist tatsächlich Google Earth. Mhm. Weil dort gibt es auch ein Overlay, wie man auf Neuhochdeutsch sagt, wo man eben nicht nur die Landschaft sieht, sondern auch die Lichtverschmutzung einblenden kann. Und da versuche ich eben Orte zu finden mit geringer Lichtverschmutzung und besonders fotogener Landschaft.
So, jetzt hast du das alles rausgesucht bei Google Earth mit deinem Lichtverschmutzungslayer, Top-Spot gefunden. Dann fährst du da hin und es ist bewölkt. Das ist ja scheiße dann.
Ja, das ist richtig. Deshalb fahre ich ja nicht einfach so hin, sondern ich überlege mir ja schon genau, in welcher Jahreszeit will ich da hin. Also sprich, wann steht die Milchstraße günstig, wann sind Polarlichter zu erwarten. Ja, und vor allen Dingen reise ich, wenn ich nach Skandinavien reise, tatsächlich nach Wetterlage. Da fahre ich nicht einfach nach einem festen Termin, sondern da warte ich ab, bis die Wetterlage vernünftige Aufnahmen verspricht.
Aber also man kann doch so viel planen, wie man will. Irgendwann ein Wölkchen kann ja schon mal passieren, oder?
Ja, so ein Wölkchen ist für einen Zeitraffer oder für eine Landschaftsfotografie gar nicht schlecht, weil so einzelne Wolken am Himmel dem Ganzen so eine zusätzliche Tiefe und Dynamik geben. Blöd ist bloß, wenn man plötzlich im Nebel steht. Auch das passiert natürlich ab und zu und dann hat man einfach Pech gehabt.
Ja. Dann wieder Berg runter und in der nächsten Nacht Berg wieder hoch. Trotzdem sagt Bernd Pröschold, jo, das ist großartig und es ist auch sein Beruf. Er ist professioneller Astrofotograf und Buchautor. Das ist jetzt aber nicht nur was für Vollprofis. Jeder, der Bock hat, kann Sterne fotografieren, sagt er, wenn man sich ein bisschen einarbeitet.
Kommt jetzt ein bisschen drauf an, was man genau macht. Also ich sag mal so, astronomische Grundkenntnisse schaden nichts. Wenn man jetzt zum Beispiel durch ein Teleskop fotografiert, dann muss man das Teleskop zunächst mal einrichten und einnorden. Und dafür auf bestimmte Sterne ausrichten, deren Namen man auch kennen sollte. Das heißt, das ist für die Teleskopfotografie definitiv von Vorteil, sich dort auszukennen. Für die astronomische Landschaftsfotografie ist es nicht ganz so entscheidend. Wenn ich jetzt, sage ich mal, als Tourist irgendwo in den Alpen unterwegs bin und sehe einen schönen Sternenhimmel, dann muss ich nicht wissen, was ich da fotografiere, kann ich auch so schöne Fotos machen. Wenn man das Ganze allerdings optimieren will und besonders gelungene Fotos machen möchte, dann sollte man sich schon damit beschäftigen, wann, um welche Uhrzeit, wo die Milchstraße steht, um eben die Landschaft mit der Milchstraße komponieren zu können.
Hast du einen Lieblingsstern oder ist es tatsächlich die Milchstraße?
Ja, vielleicht habe ich schon einen Lieblingsstern. Das ist der Aldebaran, das ist der Hauptstern des Stiers. Der fasziniert mich so, weil er orange leuchtet. Und ganz in der Nähe stehen die Plejaden. Das ist ein Sternhaufen, der bläulich schimmert. Und das gibt einen sehr schönen Lichtkontrast. Und das Ganze ist dann nochmal umrahmt von mehreren hellen Sternen am Winterhimmel.
In deinem Buch sind super Bilder drin. Auch da sieht man, du warst nachts sehr lange unterwegs, hast das Ding auch sehr lange stehen lassen müssen, die Kamera für die Langzeitbelichtung. Hast du da irgendwie ein Foto, was dir besonders gut gefällt, wo dir eine Geschichte einfällt? Alter, das habe ich mir richtig erarbeitet.
Ja, absolut. Also das war, als ich nach Kreta geflogen bin. Das ist ein Reiseziel, was ich extra für das Buch nochmal besucht habe. Und dort gibt es die Weißen Berge, eine besonders urtümliche Landschaft, im Winter sogar schneebedeckt. Daher haben sie wahrscheinlich auch ihren Namen. Und da war ich auf der Kalergi-Hütte und es war sehr stürmisch und deshalb hatte ich eigentlich überlegt, gar nicht weit von der Hütte nachts wegzugehen, sondern da in der Nähe der Hütte meine Aufnahmen zu machen. Und ich wusste, wenn ich jetzt einen Kilometer durch den Sturm wandere, komme ich zu einem besseren Standort und wollte es ursprünglich gar nicht machen. Hab's dann doch getan und da ist tatsächlich ein fantastisches Panorama entstanden mit dem Milchstraßenbogen über den Weißen Bergen.
So, warte mal, das gucken wir uns natürlich an. Du hast es mir dankenswerterweise hier auch aufgeschlagen. Also für mich als Laie sehr, sehr viele Sterne. Das ist dann offenbar die Milchstraße, also dieses nebelige Band einfach. Glasklare Berge, Gipfel und ein bisschen Schnee.
Ganz genau. Das Interessante an dem Foto ist jetzt, dass ein Weg, der weiß verschneit ist.
Das war deiner, den du gehen musstest?
Das war, im ersten Stück konnte ich diesen Weg entlang gehen, dann musste ich querfeldein über ein paar Steine kraxeln. Und dieser Weg, der gibt dem Panorama die richtige Tiefe, weil der so eine Illusion von Unendlichkeit erzeugt, dass man über diesen Weg in die Weißen Berge hinein läuft und dann in den Sternenhimmel entschwebt.
Hast du da oben in dem Moment schon gedacht, yes, das wird ein geiles Foto?
Ja, ich war ein bisschen skeptisch, weil ich wusste, der Weg ist im Prinzip sehr schmal und kommt auf der Aufnahme nicht besonders groß zum Vorschein, sondern verläuft sich sehr, sehr klein. Im Prinzip habe ich erst gesehen, als ich die Aufnahme fertig hatte, ist dieser Weg, dadurch, dass er sehr weiß ist und sich vor einem schwarzen Hintergrund abzeichnet, obwohl er sehr klein ist, eine sehr, sehr schöne Tiefe dem Bild gibt.
Ihr seht dieses Bild im Buch von Bernd Pröschold. Hier ist es, über 200 Seiten mit Fotos und auch nachdenklichen Texten über Natur und Lichtverschmutzung zum Beispiel. Reiseziel Sternenhimmel von Bernd Pröschold. Er hat uns besucht hier im Studio und auch Geschichten erzählt. Er ist aber auch auf der Südhalbkugel unterwegs und da ist es für ihn schwieriger, seinen Job auszuüben. Warum?
Ja, Namibia ist ja jetzt, sag ich mal, nicht ganz so einfaches Reiseland, weil man sich in der Wüste befindet. Mhm. Ne, da gibt es tatsächlich wilde Tiere. Es ist auch kein besonders reiches Land. Das heißt, es gibt auch arme Leute, die mit sehr reichen Touristen konfrontiert werden und umgekehrt. Das heißt, das ist ein Land, wo man sich definitiv ein bisschen intensiver auf so eine Reise vorbereiten muss. Und wo es mir trotzdem nicht erspart geblieben ist, dann wilden Tieren zu begegnen.
Das bedeutet, was ist ein wildes Tier?
Ja, also in der Namib, da gibt es erstmal eine Menge von Zebras, Strauße, Antilopen und so weiter. Die sind aber im Prinzip alle harmlos. Gefährlich wird es, wenn wir an Leoparden denken. Mhm. Die sind nämlich dummerweise genau wie Astronomen nachtaktiv.
Und schon mal eine Ähnlichkeit, schön.
Dementsprechend habe ich mich dort auch bei meinen nächtlichen Zeitraffern, die dann über die ganze Nacht gehen, nie wirklich wohlgefühlt. Mhm. Ist dann nichts passiert. Aber am letzten Abend, da wollte ich nur noch kurz eine Planetenkonstellation fotografieren, Kamera aufbauen, da eine Stunde rum handwerken und wieder nach Hause. Und als ich meine Kamera eingerichtet hatte, ist dann plötzlich aus der Dunkelheit heraus durch das hohe Savannengras ein Schatten auf mich zugaloppiert gekommen. Ja. Bestimmt mit einer Rückenhöhe von mindestens einem Meter. Mhm. Ich wusste jetzt nicht, was das ist. Das war halt gegen den Dämmerungshimmel. Das heißt, ich habe nur einen schwarzen Schatten gesehen. Ich habe ganz deutlich die Schläge der Läufe gehört und habe dann beschlossen, ja, wegrennen macht wenig Sinn. Ich bin dann stehen geblieben und dieses Viech ist dann 30 Meter vor mir abgedreht und links in der Dunkelheit verschwunden. Mein Herz schlug mir bis zum Halse und ich habe mich dann 2-3 Minuten gar nicht mehr bewegt. und bin aber Gott sei Dank nicht verspeist worden. Ob das jetzt wirklich ein Leopard war, weiß ich nicht. Es ist aber gar nicht so unwahrscheinlich, denn es war ein einzelnes Tier und diese ganzen Zebras und Antilopen, die sind eigentlich Herdentiere, die da nicht nachts alleine durch Savannengras sprinten.
Okay, ist ja fast noch fieser, wenn man irgendwie am Ende nicht weiß, was das war. Vielleicht war es ein Yeti.
Möglicherweise, ja.
Und wenn ich richtig liege, dann ist doch auf der Südhalbkugel sind die Sternbilder andersrum, oder?
Ja, das ist auf der Südhalbkugel für die, selbst für erfahrenere Astronomen immer relativ kompliziert, dass alles auf dem Kopf steht, weil man kann dort einige Sternbilder sehen, die wir auch von der Nordhalbkugel kennen. Allerdings sind die alle umgedreht. Mhm. Und das macht die Orientierung relativ schwierig.
Okay, also kannst du nicht einfach das Foto am Ende umdrehen?
Ja, ich kann natürlich das Foto umdrehen, aber dann steht die Erde oben. Ist übrigens auch ein ganz interessanter Effekt, weil es dem Foto dann eine gewisse Leichtigkeit gibt. Aber die meisten Leute bevorzugen konventionelle Fotos mit der Erde unten.
Du warst auch in der Atacama-Wüste, ne, auf dem 5000-Meter-Berg, um von da die Sterne zu fotografieren. Wie war das? Du sagst, mit bloßem Auge kann man da die Sterne gar nicht so gut erkennen. Und dann bei 5000 Meter, denke ich mir, hat man vielleicht auch ein bisschen ein Sauerstoffproblem.
Ja, das ist genau der Punkt. Also wenn man die 2000 Meter Marke überschreitet, dann kriegt der menschliche Organismus Schwierigkeiten mit dem Sauerstoffgehalt der Atmosphäre.
Ja.
Das merkt man meistens noch nicht, wenn man so auf 3000, 4000 steigt, aber auf 5000 merkt man es dann. Das bedeutet, dass man wesentlich langsamer aufsteigen muss, dass man einen guten Wasservorrat mitnehmen muss, dass man sich zunächst mal einige Tage akklimatisieren muss. Aber interessanterweise, durch diesen geringen Sauerstoffgehalt ist der Mensch gar nicht mehr in der Lage oder das Gehirn ist gar nicht mehr in der Lage, die vom Auge gelieferten Informationen richtig zu verarbeiten. Damn, das heißt, okay. Man sieht tatsächlich oben in 5000 Meter Höhe weniger Sterne als in 2000 Meter Höhe. Und deshalb liegen auch die besten Orte für visuelle Beobachtungen gar nicht ganz oben in den Anden, sondern weiter unterhalb.
Aber es ist jetzt nur für diese Fernsicht bei Sternen. Also du musst da jetzt nicht blind auf 5000 Metern dich irgendwo vortasten.
Nein, wir reden hier über Nuancen. Also wenn das menschliche Auge den Sternenhimmel beobachtet, dann ist es an den Grenzen der Wahrnehmung, weil es eben versucht, sehr, sehr feine Objekte in der Dunkelheit auszumachen. Und dann führt eben dieser leichte Reduzierung des Sauerstoffgehalts dazu, dass das nicht mehr ganz so genau funktioniert. Wenn man da steht in der Landschaft, dann denkt man, man würde die Umwelt ganz normal wahrnehmen. Aber es ist eben im Detail nicht mehr der Fall.
Mhm. Alter, die Bilder sehen so unschuldig romantisch aus. Man erahnt gar nicht, welche Arbeit und welche Strapazen da dahinter stecken. Bernd Pröschold reist als professioneller Astrofotograf durch die Welt, sucht Sterne und findet manchmal wilde Tiere in der Savanne. Nachts. Bilder von ihm könnt ihr entweder in seinem Buch finden, Reiseziel Sternenhimmel, oder bei uns im Netz, deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Early Bird.